Customer Centricity, Kundenzentrierung nachhaltig im Unternehmen verankern. Mit diesem Thema beschäftigen wir uns auf unserer Veranstaltung, die eben diesen Titel trägt. Warum? Weil wir eben nicht nur darüber sprechen wollen, sondern auch diskutieren und die Teilnehmer live erleben lassen. Dazu haben wir uns drei fantastische Speaker eingeladen. Dr. Mike Durst, er ist Gründer von Itonix, Harald Schirmer, der bei Continental die digitale Transformation leitet, und Yeshim Akçay, interkultureller Coach. Uns geht es um die Motivation zum Lernen, die Nutzung externer Informationen wie Trends und Kundenbedürfnisse für das eigene Unternehmen und wie Führungskräfte Fehler und Experimentieren zulassen sollten. Mein Name ist Tanja Jovanovic und schön, dass Sie zu einer weiteren Folge How to Innovate eingeschaltet haben. Wenn man auf so einer Veranstaltung ist, dann lernt man viel, man spricht mit Leuten. Was ist so eine zentrale Erkenntnis, die du heute mitgenommen hast, Harald?
Ja, vielen Dank. Ich habe heute von Mike so schön gelernt, dass es wichtig ist, dass man auf die Dinge auch mit einer gewissen positiven Sichtweise draufschaut, weil wir eine wachsende Zahl von Leuten haben, die bei allem immer mehr Bedenken haben, die immer mehr Zweifel haben, die immer mehr die negative Seite sehen. Das Tier, das man füttert, wächst. Das heißt, wenn ich mal auf die positive Seite schaue und es dann in kleinen Schritten versuche, mich in diese Richtung zu verändern, Vorbild zu sein, dann kann ich da ganz viel erreichen. Solange ich nur auf die negative Seite schaue und immer Angst habe, ist das ein schlechter Motivator, um wirklich Veränderungen zu bringen.
Und was bedeutet das konkret jetzt für das Thema Kunde?
Auch mit Kunden ist es in meinen Augen sehr, sehr wichtig, auf das zu fokussieren, was zu erreichen ist, wo wir hinwollen, wie wollen wir morgen arbeiten oder zusammenarbeiten. Wenn ich den Fokus zu stark darauf lege, was heute alles nicht funktioniert, wird damit einfach viel zu viel Energie gebunden.
Absolut. Wie sieht es denn aus so mit dem Thema Veränderung? Gibt es dazu eine Erkenntnis, die ihr teilen möchtet?
Bei Veränderungen, ich meine, wir leben in einer Welt, die sich fast tagtäglich verändert, auch mit Einsichten, die wir haben oder Glaubenssätze, die wir bis vorgestern hatten und auch super durchgemacht haben, durchgelebt haben. Mein Gott, also ja, es wurde in den Autos geraucht, wir sind ins Ausland gefahren, ohne angeschnallt zu sein. Das ist zum Beispiel schon längst passé und deswegen, und es ändert sich immer mehr.
Du hast gerade gesagt, Glaubensbekenntnisse. Ich habe eine These mitgebracht, die dazu ganz gut passt. Welche Themen relevant sind, entscheidet das Unternehmen, nicht die Mitarbeitenden. Wie steht ihr dazu? Mike?
Ja, schwierig, ne? Ich meine, was zeichnet ein Unternehmen aus? Ne? Das ist immer so ein bisschen die Kultur, die da, glaube ich, gefragt ist. Ja? Ich meine, es gibt natürlich sehr klassische Organisationsstrukturen, vor allem in Deutschland vielleicht, top-down, sehr pyramidenartig aufgebaut. Und da entscheidet natürlich das Unternehmen, also halt die Personen, die da in der Führung sind. Ob das auf Dauer der richtige Weg ist, wird sich wahrscheinlich zeigen. Also ich glaube, man beobachtet schon so ein bisschen eine Demokratisierung. Der Harald hat ja in seinem Vortrag auch ein bisschen angesprochen, das Thema mit Einbindung von Kolleginnen und Kollegen, ob das jetzt über ein soziales Intranet ist, du hast es, glaube ich, anders genannt. Kannst vielleicht gleich nochmal darüber berichten, wie man eben ein bisschen mehr Meinung reinbringt, um dann auch eine höhere Diversität, sage ich mal, in der Meinungsbildung zu finden. Gerade weil wie du auch gesagt hast, die Veränderungsgeschwindigkeit nimmt zu. Und dadurch muss ich wahrscheinlich immer mehr, auch als Unternehmen, als Organisation, Daten sammeln, Signale aufnehmen, verarbeiten und diese Veränderungsrichtung eben formen. Das ist wahrscheinlich ein laufender Prozess. Und da ist es wahrscheinlich geschickt, wenn ich so viel Individuen wie möglich einbinde, um nachher aber schon einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist auch klar.
Dazu würde ich Folgendes einwerfen. Ich meine, die letzten Jahre wandeln sich ja sehr viele Unternehmen, also große Unternehmen haben es schon gemacht, die mittleren ziehen gerade nach, nämlich in die agile Arbeitsmethode rüberzuwechseln. Und was heißt denn das? Das bedeutet ja, dass wir die Mitarbeiter befähigen, empowering people. Das ist ja der Sinn der Sache, dass man ihnen ja somit auch Freiräume gibt, aber natürlich auch Entscheidungsverantwortung. Ich verstehe schon, dass ein CEO am Ende des Tages da entscheiden muss über großes Budget oder über Regulatorik, was machbar ist und was nicht. Aber mit der agilen Arbeitsmethode gehen wir schon in die Richtung, dass nicht nur das Unternehmen entscheidet oder die Unternehmensspitze entscheidet, sondern die Mitarbeiter involviert werden.
Ich glaube, einer der Begriffe, der in die heutige Zeit sehr, sehr gut reinpasst, ist, es hängt davon ab, es kommt drauf an. Ich muss immer wissen, in welchem Kontext ich unterwegs bin. Wenn ich in einem Kontext bin, der eher stabil ist, der eher berechenbar, planbar ist, der, wo ich eine gewisse Sicherheit habe, dann macht es Sinn, mit Expertise Entscheidungen zu treffen. mit den Experten, Expertinnen die richtige Vorlage zu legen und dann diejenigen, die in der Organisation, das ist ja in Deutschland und weltweit noch so geregelt, dass bestimmte Leute am Prokurator, die haben die Verantwortung, ja. Die entscheiden, die treffen die Entscheidungen. Bin ich in einem besonders dynamischen Umfeld unterwegs? Bin ich in einer Komplexität unterwegs? Bin ich unterwegs, ohne genau zu wissen, welchen Markt, welche Marktteilnehmer, wie groß wird das Ganze, brauche ich andere Instrumente? Das heißt, dann wäre mir natürlich ein möglichst leistungsstarkes Gehirn sehr wichtig. Und das ist jetzt ein Netzwerk zum Beispiel. Das können alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sein, das können auch inklusive der Kunden sein, das können auch andere Marktteilnehmer sein, die sich an diesem Prozess der entweder Entscheidungsfindung oder eben der, ich sage jetzt mal, der Eruierung, wo stehen wir überhaupt oder wo wollen wir hin, beteiligen. Und wie hoch diese Beteiligung dann ist, ist es nur Research, also rausfinden, wo stehen wir, ist es Vorschlag, wie können wir weitergehen, ist es Vorbereitung einer Entscheidung oder dann sogar gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Warum sollte man das tun? Weil das Commitment natürlich dann wesentlich höher ist, der Widerstand ist geringer. Wenn viele Leute an einer Entscheidung beteiligt sind, kann ich das viel schneller umsetzen. Das nennt man dann in der Netzwerkmethodik ein Movement, also eine Bewegung, die entsteht, die eben nicht mehr dann top-down ausgerollt werden muss gegen Widerstände, sondern ja eigentlich aus einer logischen Sinnhaftigkeit sich entsteht und von allen vielen mitgetragen wird.
Ich denke, wenn ich ein Unternehmen bin und das höre, dann klingt es ja absolut logisch. Und wie gehe ich denn jetzt konkret dieses Movement an? Habt ihr da ein Beispiel, wie ich jetzt als, sage ich mal, Unternehmen aus dem Mittelstand mit 100, 200 Mitarbeitenden das angehen kann?
Ich meine, aus meiner Sicht ist es so, ne? Du hast auf der einen Seite die Presse, wo ganz viel berichtet und erzählt wird. Dann hast du Social Media, also du hast auch LinkedIn erwähnt als ein Beispiel oder diverse andere Kanäle, ob es Twitter ist oder Facebook ist, wie auch immer. Und da passen natürlich eine Riesenmenge Informationen auf dem einen. Jetzt gerade heute ist es halt ChatGPT oder jetzt die nächste Generation ChatGPT, was man da alles Tolles machen kann, ja. Welche Berufe alle verloren gehen und so weiter und so fort. Da entsteht aus meiner Sicht oftmals so ein leichter, latenter Panikmodus, sag ich mal. Ja. Jetzt, wie kriegst du diesen Panikmodus raus? Du hast als Unternehmen halt eine ganz klare Strategie und hast auch eine Strategie rund um Emerging Technologies oder neue Technologien, rund um Trends genauso und hast erstmal ein klares Bild. Und wenn du ein klares Bild hast, was für Trends sind da draußen und welche von diesen Trends betreffen uns als Unternehmen heute oder eben morgen oder vielleicht auch in 5 Jahren erst und was machen wir damit? Machen wir nichts, dann machen wir aber nichts mit Grund. Also, und nicht einfach so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, schauen wir halt mal an. Ja, sondern wirklich alles ganz sauber kommuniziert, genauso bei neuen Technologien. Also wir haben eine sagt man in Deutschland immer so einen Arbeitskreis. Die kümmern sich dann eben zum Beispiel um ChatGPT und mögliche Konsequenzen, machen dann mal ein paar Piloten, Experimente, ganz pragmatisch und erzählen und berichten darüber. Ne? Kann man auch sagen, da würde ich gerne mitmachen. Da hat der Harald vorhin ja auch schön berichtet, du genauso. Ne? Wie kann ich mich da eben einbringen? Und da habe ich dann eine gewisse Transparenz. Und dann habe ich auch nicht mehr diese Zukunftsangst, dass ich sage, okay, da passiert ganz viel, da ist ganz viel Veränderung. Ah, das ist mir irgendwie auch alles viel zu stressig jetzt. Ich weiß jetzt auch nicht so. Ne? Sondern ganz klar, das machen wir nicht. Das sehen wir in 2 Jahren, das sehen wir in 5 Jahren. Und das muss agil sein, damit ich das eben permanent anpassen kann. Und da würde ich sagen, da hat man eigentlich schon einen ganz guten Ausgangspunkt.
Ich möchte ein wieder Modewort verwenden, Mindset. Ich habe schon immer gesagt, Change ist auch Chance. Also jede Veränderung bringt wirklich Möglichkeiten mit sich. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass jeder, egal ob jetzt im Vorstand oder ein Mitarbeiter, dass er diese Möglichkeiten erstmal sehen darf, sehen kann, es erkennt und für sich dann versucht umzusetzen. Denn ja, ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, okay, heute ist der Change getan, morgen kommt kein Change. Nein, wir sind in einem konstanten Change. Also die einzige Konstante, die wir haben, ist der Change. Und dementsprechend sollten auch alle Möglichkeiten in diesen Changes sehen können, es für sich umzusetzen. Ich meine, das, was ich heute kann, wird vielleicht morgen nicht mehr benötigt werden, aber ich kann ja mehr als das, was ich heute mache. Und hier das vielleicht einzuschätzen, wer kann diesen Change für sich so umsetzen, dass er weitermachen kann? Also die Angst zu nehmen von dem Change, genau. Also die Angst vom Change zu nehmen.
Ich glaube, bei dem Movement der Bewegung, wenn ich die erzeugen will, also für mich 3 Begriffe, die da sehr gut reinpassen oder vielleicht das ein bisschen so aus dieser Buzzword-Cloud auch rausholen können, ist das erste ist Transparenz. Mhm. Also in dem Moment, wo ich anfange als Führungskraft, als Unternehmen, als Gruppe zu zeigen, was ist denn gerade Stand der Dinge. Das können natürlich Zahlen, Daten, Fakten sein. Das können aber auch Stories sein, die erzählt werden. Das ist die Transparenz. Über die Transparenz, damit geht es nicht um Ergebnistransparenz, sondern den Weg, den ich gerade beschreite. Weil es ist ja, wie du gerade gesagt hast, es ist dynamisch, es verändert sich ständig.
Also die Leute mitnehmen.
Ja, mitnehmen heißt ja, dass ich weiß, wo es hingeht. Also okay. Ich gehe ganz gerne ein bisschen auf Augenhöhe und da kann ich niemanden mitnehmen, ja. Sondern ich versuche Leute zu in eine Richtung, ja, mitnehmen ist mir ein bisschen zu viel Führung und vorne weggehen.
Gemeinsam den Weg
erforschen, gestalten. Also das erste ist Transparenz. Das zweite wäre Relevanz. Und dazu brauche ich halt soziale Netzwerke, also Plattformen, in denen ich das auch skalierbar machen kann. Wenn das, was ich da jetzt gerade transparent mache, eine Produktentwicklung, ein neuer Serviceangebot, ein neuer Markt, den ich aufmachen will, wenn der eine persönliche Resonanz erzeugt bei den Kunden, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann kann im nächsten Moment neben der Relevanz die Resonanz entstehen. Das heißt, dann gibt es Aufschaukelungseffekte. Immer mehr Leute sagen, das ist für mich auch relevant. Ich mache erstmal mein Like dahin, dann vielleicht einen Kommentar, dann teile ich das Wissen selber und dann kaufe ich entweder gar nicht mehr oder anders ein, je nachdem, was gerade die Bewegung ist oder eben ich mache das für ein Produkt oder einen Service. Das heißt, über Transparenz kann persönliche Relevanz entstehen, über viele Leute, für die es relevant ist, kann Resonanz entstehen und die Resonanz ist der Aufschaukelungseffekt, der dafür sorgt, dass plötzlich große Mengen von Menschen oder von Individuen dann plötzlich alle gemeinsam in eine Richtung gehen und wie auf einen nicht gegebenen Befehl plötzlich etwas bewegen, etwas verändern. Mhm. Hartmut Rosa wäre da so ein Autor, den man sich da mal anschauen könnte.
Mhm. Super, also das ist dieses Movement, von dem du anfangs gesprochen hast, das wir jetzt aus unterschiedlichen Blickwinkeln gehört haben. Ihr habt ja, also wenn ich das so feststelle, es geht ja generell darüber hinaus um das Thema Produktentwicklung, sondern es geht um viel mehr Aspekte, die da eine Rolle spielen. Einmal nochmal zurück zum Thema Kunde generell, mit dem wir uns ja heute auch intensiv beschäftigen. Ganz oft höre ich, Kunden wissen nicht, was sie wollen. Wie geht ihr mit diesem Statement um?
Ja, das ist ich habe es ja heute auch erwähnt, das war ein großes Statement von Steve Jobs, aber ich glaube, jetzt wissen die Kunden mittlerweile viel, viel besser, was sie wollen, was sie benötigen. Zumindest finden sie es während der Nutzung heraus. Und durch die ganzen sozialen Medien oder da, wo man als Nutzer auch seine Meinung kundtun kann und darf, kommen neue Impulse auch auf Plattformen, die sich natürlich die Unternehmen auch zu Nutzen machen können. Mhm. Also deswegen, es wäre schlimm, wenn man sich verschanzt und sagt, ich möchte jetzt nur das lesen, was in der Süddeutschen steht und nicht mehr. Ich glaube, da verlangt es auch den Unternehmen mehr ab, wirklich mehr rauszugehen, in die Welt rauszugehen, wo Kunden nämlich kommentieren, wo sie ihre Meinung kundtun.
Also wir haben super viele Informationen, vor allem in Social Media. Also generell komme ich an diese Informationen gut ran, aber schwierig ist es ja dann, etwas mit ihnen konkret anzufangen. Ich glaube, das ist das, was du, Mike, in deinem Vortrag ja auch mit dem Thema Trends veranschaulichen wolltest. Ne? Dass jeder Trend steht ja auch für ein spezifisches Kundenbedürfnis oder für eine Bewegung, kann zumindest sein, die wir wieder dann übersetzen können in konkrete Produkte und Dienstleistungen oder diese dahingehend entwickeln. Oder siehst du das anders?
Nee, schon genau so. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, wissen Kundinnen und Kunden heute tatsächlich eher oder besser, was sie oder er gerne will, nur weil man halt durch das Internet, durch Medien viel mehr Zugänge hat in die Welt da draußen? Oder ist die gleiche Situation wie noch vor 100 Jahren, dass eben sehr fundamentale Bedürfnisse sich eben ausprägen und erst wenn es eine gewisse Masse erreicht hat, eine Relevanz erreicht hat, dann kommt so ein Bedürfnis eben in einem Trend zum Tragen. Ja, also es ist immer andere Art der Ernährung heutzutage, ob das jetzt vegan ist oder vegetarisch ist zum Beispiel. Ja, kann man machen. Die Frage ist immer, warum mache ich das jetzt? Ja, also weil ich halt Tiere mag. Könnte eine Idee sein. Könnte aber auch sein, dass ich mich gesünder ernähren will. Könnte eine Kombination aus dem Ganzen sein. Das heißt, auch so Trendbewegungen entstehen meistens aus einer Kombination von Bedürfnissen. Und natürlich ist der Mensch vielleicht an sich zumeist nicht wirklich in der Lage, so First Mover zu machen. Ja, das ist ja genau die Sache mit dem Movement. Muss halt immer, irgendjemand muss immer vorgehen, aber dann die erste Person, die dann folgt,
das Early Followers.
Genau, der Second Dancer, dann entsteht ein Movement und manche Movements werden eben groß und relevant und wirken auch nachhaltig und andere verschwinden eben wieder. Und das zu verstehen, ist wahrscheinlich ein extrem machtvolles Instrument für Unternehmen. Also wenn man eben das gut analysiert und dann sagt, okay, was steckt da für ein Bedürfnis dahinter, was ist der Trend und was müssten wir als Unternehmen mit unseren Dienstleistungen, Produkten, Geschäftsmodellen tun, um das eben entsprechend zu beantworten.
Ich glaube, man darf nicht in die Vereinfachungsfalle tappen. Mhm. Der Kunde, die Kundin ist nicht eine Persona, die man in die Schachtel stecken kann und darauf eine einzelne Antwort geben kann, sondern ich muss die Diversität oder die Vielfalt respektieren und idealerweise damit arbeiten. Das heißt, wenn die Kunden, du hast es ja so schön gezeigt, in dem Altersbereich, in dem unteren Altersbereich ist oder zwischen 15, 20 und 35 oder eben drüber ist, gibt es ganz andere Reaktionen drauf. Es gibt, je nachdem, wo ich kulturell herkomme, andere Reaktionen drauf. Es kommt darauf an, was habe ich für Ziele, was habe ich für Startpunkte, welche Bildungs-, also Kunden sind extrem divers. Das, glaube ich, kann man relativ gut sicherstellen. Wenn das so ist, dann heißt es aber auch, dass meine Antwort, der Kunde weiß es nicht, was er will. Also das trifft ja nur für einen bestimmten Teil an, in einer bestimmten Phase zu einem bestimmten Punkt. Hat es ja auch mal Henry Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, hätten sie schnellere Pferde haben wollen. Wenn ich mir die Technologiesprünge anschaue, es gab lange Diskussionen, wird das Handy gewinnen oder der PDA? Mhm. Weil keiner an ein Smartphone gedacht hat. Also eine Kombination aus beiden. Man hat lange gesagt, eine CD wird sich nie durchsetzen, weil die Qualität so schlecht ist. MP3 ist noch schlechter in der Qualität, wird langsam wieder besser. Mhm. Wenn wir uns anschauen, was das Problem von Smartphones war, die Kunden haben gesagt, ja, kannst du nicht auf dem Ding da rumwischen, da ist ja alles voll Fettflecken. Ich glaube, dass sich darüber heute kein Mensch mehr Gedanken macht. Ja, aber das, die Erstreaktionen auf eine signifikante Veränderung ist in der Regel erstmal Ablehnung.
Ja, das so, Unbekannte.
Das Unbekannte. So, und erst wenn dann eine Erfahrung gemacht wird, die so viel besser ist wie die Bedenken, dann entsteht ja eine breitflächige Vergrößerung des Produkts oder des Marktes, wo man dann sagt, so, und jetzt haben wir eine Marktdurchdringung und jetzt haben wir eine Nutzerzahl, die so groß ist, dass man sagen kann, diese Technologie ist jetzt Standard. So, weiß der Kunde es vorher? Wahrscheinlich nicht. Die meisten vielleicht, das kann ich durch Veränderungs-, Early Majority, Late Majority, diese ganzen klassischen Dinge durchgehen. Ich würde aber sagen, in dem Moment, wo für mich persönlich wieder der Mehrwert relevant wird und die emotionale Story resoniert, dann gewinnst du mich, egal wie alt ich bin. So, und diese Sachen müssen halt zusammenkommen.
Es dauert manchmal ein bisschen länger.
Aber es dauert.
Aber gewinnen tust du wahrscheinlich schon, absolut, natürlich, okay. Natürlich.
Können wir gemeinsam vielleicht drei Kernbotschaften von jedem an die Unternehmen da draußen, wenn es um das Thema Customer Centricity geht, lernen, was wir gerade besprochen haben? Können wir die zusammen festzurren?
Redet nicht über die Leute, redet mit den Leuten.
Ja, ich würde sagen, sei konsequent. Ja? Also ich meine, du musst dich irgendwann entscheiden, du musst eine klare Strategie vorgeben. Wenn du da Trends anschaust, wenn du Kundenbedürfnisse anschaust, dann musst du irgendwann sagen, okay, das machen wir jetzt, das ist der Pfad der Veränderung für uns und das musst du halt immer wieder anpassen und dann bist du eigentlich, glaube ich, ganz gut unterwegs.
Und ich würde sagen, sei mutig und offen für Experimente.
Und mit diesen wunderbaren Schlussworten unserer drei Speaker sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage Danke an Mike, Harald und Jeschim für die Zeit. Und ja, Sie, liebe Zuhörende, haben hoffentlich was für sich mitgenommen. Und wir sagen Danke, bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Danke.
Danke.